Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext, der ist heute ein bisschen anders als sonst auf den Zetteln aufgegliedert. Einfach damit wir besser diesen ja, etwas schwierigen Text folgen können, habe ich die einzelnen den Text schon unterteilt und daneben jeweils die hingeschrieben, kurz, um was es geht und im Prinzip die einzelnen Überschriften, die einzelnen Punkte, die sind dann immer fett gedruckt. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er: Es wird eine Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das alles geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach: Seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen. Folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn es muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr aber werdet verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Bevor wir anfangen, durch den Text zu gehen, ein paar Vorbemerkungen. Ihr habt ja gemerkt, der Text ist ziemlich lang, aber der ganze Sinnabschnitt war das immer noch nicht, sondern der geht noch ein Stück weiter. Wer eine Bibel hat, der kann das sehen. Das ganze 21. Kapitel im Lukas-Evangelium ist eine zusammenhängende Rede, eine Perikope. Aber weil es so viel ist, habe ich das unterteilt und wir werden uns das nächste Mal dann das letzte Stück ansehen. Wie ihr schon mitbekommen habt, es geht in dieser ja, sogenannten Endzeitrede Jesu um die Endzeit, um die letzte Zeit, um das Gericht und um die Wiederkunft Christi. Und wir wissen, oder Viele von euch wissen, dass es da verschiedene Sichtweisen gibt über die Endzeit. Ja, Fragen, die jetzt hier nicht direkt angesprochen werden, aber die dennoch in diesem Kontext eine Rolle spielen, lauten zum Beispiel, welche Rolle spielt das Volk Israel? Jetzt in dieser Zeit und dann auch am Ende der Zeit. Oder gibt es ein tausendjähriges Reich? Oder leben wir schon in dieser Epoche des tausendjährigen Reiches? Wie ist das zu verstehen? Nun, ich denke, bei all diesen unterschiedlichen Sichtweisen zu diesen und weiteren Fragen ist es gut, dass wir die eindeutigen, die klaren Aussagen der Schrift festhalten. Also es gibt Bereiche, wie zum Beispiel das tausendjährige Reich oder wie genau das jetzt mit dem Volk Israel wird, die schwierig sind, wo es verschiedene Deutungen gibt. Aber es gibt andere Bereiche, die sehr klar sind. Zum Beispiel die Wiederkunft Christi. Das ist nicht irgendwie schwierig, sondern es ist sehr deutlich, dass er wiederkommen wird und dass er so wiederkommen wird, dass es alle sehen. Und deshalb wollen wir es so versuchen, dass wir die klaren Punkte festhalten und davon ausgehend dann die etwas unklareren Stellen versuchen zu beleuchten und dort versuchen zu erkennen, was dort gemeint ist. Ich möchte euch zwei Bücher dazu empfehlen. Wir werden nicht all diese Fragen hier ansprechen. Einmal das Buch Endzeit. Eigentlich ganz einfach. Das habe ich jetzt im Vorfeld für diese Predigt selber gelesen. Und ich kann es nur sehr empfehlen. Es liest sich sehr gut und es wird wunderbar erklärt. Eben nach diesem Prinzip schauen wir uns erstmal die einfachen Stellen an und gehen dann von diesen klaren Stellen aus zu den etwas schwierigeren Stellen. Also das Buch sehr zu empfehlen. Das wird jetzt ab sofort hier in unserer Bibliothek stehen. Könnt ihr euch ausleihen. Und dann noch ein anderes Buch, die Bibel im Zusammenhang erklärt, Gottes Plan, kein Zufall. In diesem Buch habt ihr in sehr kurzen Übersicht den ganzen Plan der Bibel, die ganze große Geschichte. Ganz von Adam und Eva bis hin zur Christi Wiederkunft. Wunderbar erklärt. Und wenn man diesen Gesamtplan Gottes sieht und erkennt, dann kann man auch viel leichter diese schwierigen Stellen beurteilen und erkennen. Also, schaut euch diese Bücher an, bestellt sie euch oder leiht sie euch hier aus der Bibliothek aus. Jetzt wollen wir zum ersten Punkt kommen. Und er lautet, der prächtige Tempel wird zerstört werden. Das macht ja Jesus hier in Vers 6 deutlich. Ja? Dieser prachtvolle Tempel, den die Jünger hier und die Leute hier so bestaunten, das war nicht mehr der Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft aufgebaut wurde, sondern das war dieser Tempel, der aber von Herodes dem Großen restauriert und vergrößert wurde. 20 vor Christus hat er damit angefangen, 19 vor Christus, und er wurde fast doppelt so groß gebaut. Und dieser Tempel, das war der Stolz der Juden. Dieser Tempel, der war so prächtig, dass die Leute nach Jerusalem gepilgert sind, um einfach mal diesen Tempel zu sehen. Und noch über diese irdische Pracht hinaus ging natürlich die Bedeutung des Tempels, warum er so wichtig war. Er war das Zentrum des religiösen, des sozialen, des politischen Lebens der Juden. Dieser Tempel war als Gebäude das Zentrum. Und einige Jünger machten jetzt ihrer Bewunderung Luft. Ja, Jesus, schau doch mal. Ja, da war alles vergoldet und das war alles wunderschön und riesig. Und jetzt kommt Jesus seine Antwort und die ist sehr ernüchternd. Er sagt seinen Jüngern und er sagt den Leuten, die ihm folgen, lasst euch nicht von diesem Tempel hier verführen. Lasst euch nicht davon, hängt euch nicht daran. Lasst euch nicht von dieser Pracht blenden. Denn dieser Tempel wird bis auf die Grundmauern zerstört werden. Wir haben gehört, schon als Jesus nach seiner ganzen Reise in Jerusalem einmarschierte, als er vor Jerusalem stand und diese Stadt sah, da hat er schon gesagt, diese Stadt wird zerstört werden. Ja, und es ist klar, dass die Leute jetzt hier oder die Jünger ihn jetzt fragen, dieser Tempel wird zerstört, unser Zentrum wird zerstört. Das, wo du jetzt hergekommen bist, was du gereinigt hast, wo du die Leute ausgetrieben hast, wo du hier immer mehr Anklang findest, die Massen dich umgeben, dieses Zentrum soll zerstört werden? Meister, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Frage der Jünger nach dem Gericht. Und diese Frage ist nicht so einfach zu verstehen, das wird an der Antwort deutlich. Jesus sagt nicht einfach, wann jetzt der Tempel zerstört wird, sondern Jesus gibt eine Antwort, die weit darüber hinausgeht, bis zum Endgericht, bis zur Wiederkunft des Menschensohnes. Und warum holt jetzt Jesus so weit aus? Und die Antwort ist, weil die Jünger danach gefragt haben. Ja, für die Jünger, für die Juden damals, da bedeutete das die Zerstörung des Tempels, das Gericht über den Tempel, gleichzeitig auch das Endgericht. Ja, wenn dieses Gericht kommt, dann ist das Ende nahe. Das wird hier an diesem Vers auch deutlich, ein bisschen versteckt durch das Wort das. Ich habe dahinter das Wort alles, wenn ihr in Vers 7 schaut, das Wort alles in Klammern gesetzt. Da steht also noch nichts, sondern da steht nur das Wort das. Aber das Wort das, Tauta, ist ein Pluralwort. Es werden mehrere Dinge hier benannt. Die Jünger fragen nach, nicht nur nach der Zerstörung des Tempels, sondern sie fragen nach diesen Dingen. Wann geschieht das alles? Und wenn wir mal zur Parallelstelle schauen, bei Markus oder Matthäus, da wird die Frage auch ausführlicher beschrieben. Wir haben hier bei Lukas, das werden wir merken, einen sehr kurzen Bericht. Der nimmt wirklich nur die wesentlichen Dinge dran. Matthäus ist da viel ausführlicher. Und bei Matthäus lesen wir, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt. Also die Jünger fragen hier nicht nach der Zerstörung des Tempels allein, sondern sie fragen hier nach dem Gericht. Und Jesus macht jetzt in seiner Antwort Folgendes deutlich. Die Zerstörung des Tempels bedeutet noch nicht das Ende. Es wird zum Beispiel in Vers 9 deutlich, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, ja, dann nimmt er darauf Bezug, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Was wir aber wissen müssen, was hier deutlich wird, ist, die Zerstörung des Tempels selbst ist ein Zeichen für das Ende der Welt. Das Gericht über Jerusalem ist ein Bild, ist eine Vorschattung für das Gericht über die Welt. Also sie sind zeitlich getrennt, aber sie gehören doch irgendwie zusammen. Es ist nicht umsonst so, dass Jesus hier ausführlich von der Zerstörung Jerusalems und von dem Endgericht spricht. Und damit kommen wir zu Jesu Antwort. Die wollen wir uns jetzt Punkt für Punkt anschauen. Die erste Sache, die Jesus deutlich macht, sind die Dinge, die vor dem Ende noch passieren werden. Krieg, Unruhen, Erdbeben, Katastrophen, Seuchen. All diese Dinge werden nicht das Ende sein, sie müssen auch vorher geschehen und sie werden zur Verführung Anlass geben. Irrlehrer werden kommen und werden dann angesichts dieser Katastrophen das Ende verkünden. Und nicht nur das, sie werden im Namen Jesu auftreten. Sie werden sagen, ja, ich bringe euch das Heil, ich kann euch hier helfen in diesem Chaos. Sie werden behaupten, dass sie bei ihnen Erlösung zu finden ist und sie werden behaupten, dass sie im Namen Jesu sprechen, dass sie das Wort Gottes verkünden. Und wir können tatsächlich durch die ganze Geschichte seitdem gehen und werden immer wieder genau auf solche Personen und solche Gruppierungen stoßen, die ein falsches Heil verkünden und das meistens angesichts von Katastrophen und Kriegen. Ja, sie schwören das Gericht Gottes, das Ende herauf und sagen, jetzt müssen wir aber zusehen, jetzt kommt, jetzt ist das Ende der Zeit erreicht. Nun, Kriege und diese Katastrophen und all das, was Jesus hier beschreibt, die bedeuten Gerichte Gottes, das sind Gerichte Gottes. Die geschehen nicht einfach so, sondern das sind Gerichte Gottes, aber sie sind noch nicht das letzte Gericht. Sondern diese Dinge sind ein Kennzeichen für die ganze letzte Zeit. Und mit der letzten Zeit ist die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu gemeint. Und diese letzte Zeit wird davon gekennzeichnet sein, wie wir es auch sehen können. Die Offenbarung ist ja das Buch über die letzten Dinge. Und ich empfehle euch dazu mal, die Predigt von Jörg Wehrenberg ist bei uns auf der Internetseite zu hören, über Offenbarung 6, 1 bis 8. Offenbarung 6, 1 bis 8. Das ist die Stelle über diese Reiter mit diesen verschiedenartigen farbigen Pferden. Und jedes Pferd steht für eine gewisse Katastrophe, für Krieg oder dergleichen. Und in dieser Predigt wird wunderbar deutlich gemacht, wie diese Katastrophen Kennzeichen für diese ganze Zeit sind. Jesus warnt uns hier: Folgt ihnen nicht. Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Und wir sagen uns vielleicht, ja, wir kennen uns doch aus, wir haben das Wort, wir sind gebildet, wir fallen nicht auf jeden Irrlehrer herein und lehnen uns hier vielleicht zurück und sagen, ja, wir stehen ja nicht in der Gefahr, verführt zu werden. Aber ich bitte euch, dass ihr diese Warnung ernst nehmt. Jesus beginnt mit dieser Warnung. Jesus beginnt seine ganze Rede damit, dass er uns warnt: Lasst euch nicht verführen. Und es ist so, dass Millionen von Menschen verführt wurden zu allen Zeiten. Dass sie sich in Panik versetzen lassen. Dass sie in Unruhe kommen. Dass sie anfangen, an verschiedenen Aussagen der Bibel zu zweifeln. Wir sollten diese Warnung ernst nehmen. Wir sollten erkennen, dass auch wir abhängig sind von Gott, von Christus. Dass wir abhängig sind, dass er uns festhält, dass er uns führt. Und dass wir wirklich an seinem Wort festhalten. Nun, bevor diese Zeichen eintreten werden, wird etwas anderes kommen. Der Beginn dieser Zeit wird, oder von Anfang an wird diese Zeit geprägt sein durch Verfolgung. Das ist der nächste Punkt. Das, was die Jünger von Anfang an erleben werden und erlebt haben, das war Verfolgung. In Vers 12, aber vor diesen allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen. Und dann schreibt er, diese Verfolgung wird um meines Namens willen sein. Und diese Formulierung, um meines Namens willen, die taucht dann 17 Mal in der Apostelgeschichte auf. Ja, Lukas schreibt uns hier das Lukas-Evangelium und er ist auch der Autor, der Schreiber von der Apostelgeschichte. Wir merken also, das sind zwei Bände von einem Gesamtwerk. 17 Mal taucht es in der Apostelgeschichte auf, um Jesu Namens willen. Und wir lesen dann tatsächlich, wie Johannes und Petrus, Stephanus und Paulus und weitere Diener Jesu vor religiöse, vor politische Obrigkeiten geführt und angeklagt und verurteilt werden. Die Geschichte der Gemeinde war von Anfang an von Verfolgung gekennzeichnet. Aber Verfolgung ist keine unschöne Begleiterscheinung, sondern die Verfolgung hat einen Sinn. Sie dient zu etwas. Zum Beispiel dient sie zur Ausbreitung des Evangeliums. Und zwar sehr massiv zur Ausbreitung des Evangeliums. Wenn wir uns das mal anschauen, die Geschichte der Gemeinde. Die Obrigkeit in Israel, in Jerusalem, hat sofort am Anfang versucht, die Gemeinde Jesu im Keim zu ersticken. Und was ist passiert? Die Christen sind geflüchtet in alle Himmelsrichtungen und haben da, wo sie hinkamen, das Evangelium verkündet und es sind überall Gemeinden entstanden. Und diese Gemeinden, wir sehen es an der Gemeinde Antiochia, die haben dann wiederum Missionare ausgesendet, zum Beispiel Paulus und Barnabas. Und Paulus, der hat auch sehr viel Leid erlebt auf seinen Missionsreisen und ist dann sogar ins Gefängnis gekommen. Und dann hört er eine Nachricht von den Philippern, eine Gemeinde in Philippi, die ihm sehr am Herzen liegt, die machen sich Sorgen um Paulus. Und die haben Angst, wie wird es jetzt weitergehen? Ist das jetzt schon das Ende der ganzen Sache, die hier angefangen hat mit Christus, mit der Gemeinde? Paulus ist im Gefängnis und verfolgt von Juden, von Römern und wird sogar von Christen verleumdet. Und Paulus schreibt den Philippern: Wisst ihr was? Das ist alles Gottes Wille, das ist Gottes Plan. Ich hatte Gelegenheit hier, weil ich im Gefängnis in Rom bin, dem kaiserlichen Haus, der kaiserlichen Familie, den obersten Beamten in diesem ganzen Reich das Evangelium zu verkünden. Und wisst ihr was? Hier sind Leute zum Glauben gekommen. Und diese Leute lassen euch jetzt grüßen. Also stellt euch mal vor, Paulus wäre nicht verfolgt worden. Die Christen wären nicht verfolgt worden. Das hätte ewig gedauert, nach menschlichem Ermessen, bis irgendjemand da oben in Rom was vom Evangelium gehört hätte. Aber durch diese Art und Weise ist es innerhalb kürzester Zeit das Evangelium bis in die höchsten Regionen, Bereiche dieses Weltreichs gedrungen. Und diejenigen, die in einer solchen Situation sind, dass sie vor den Obrigkeiten geführt werden, die dürfen dann umso zuversichtlicher sein. Denn es ist nicht nur so, dass ihre Verfolgung einen Sinn macht, dass Gott das so will, dass Gott es so fügt, dass sein Reich gebaut wird, sondern Jesus verheißt ihnen hier, ich will euch Mund und Weisheit geben, dass alle eure Gegner euch nicht widerstehen noch widersprechen können. Ich werde durch euch reden. Ich werde euch die richtigen Worte zur rechten Zeit geben. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, die Bewahrung der Gläubigen im Glauben. Jesus sagt uns, ich will bei euch sein. Ich will euch Weisheit geben. Jesus wird durch seine Zeugen sprechen. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Zeugnis in jedem Fall angenommen und geglaubt wird. Und Jesus macht darum deutlich, dass uns das Leid nicht erspart bleibt. Ja, wir werden gehasst werden, sagt er. Ihr werdet sogar den Märtyrertod erleiden müssen. Und ja, wir sehen es in der Apostelgeschichte. Stephanus, Jakobus, Paulus, Petrus. Sie haben es genauso erlebt. Gott hat durch sie Großes bewirkt. Und dennoch wurden sie gehasst und verfolgt. Und vielleicht wurden sie gerade deswegen gehasst und verfolgt. Christus treu nachzufolgen hat seinen Preis. Jesus erwähnt hier wieder die Trennungen in den Familien. Es wird sogar zu Trennungen in unseren Familien kommen. Wir haben das Thema schon mal ausführlicher behandelt. Wer das gerne nochmal nachhören will, Lukas 12, Abvers 49, kann sich die Predigt dazu anhören. Wir haben heute nicht Zeit, darauf genauer einzugehen. Aber hier sagt Jesus nochmal, es wird bis in eure Freundschaften, bis in eure Familien, werdet ihr es spüren. Ja, aufgrund der Verfolgung war es auf einmal sehr gefährlich, irgendeinen Kontakt mit Christen zu haben. Sei es, dass es die eigenen Familienangehörigen oder die Freunde waren. Und wisst ihr, das war damals so und das ist in vielen Ländern der Welt heute noch so. Wenn ein Moslem oder wenn ein Hinduist zum Glauben kommt, wenn er sich zu Christus bekennt, dann muss er damit rechnen, dass seine eigene Familie ihn zuallererst verfolgen wird. Und dass Ausgrenzung noch Verstoßung noch das Allergeringste. In vielen Fällen ist es so, dass sie ihn versuchen umzubringen, um die Familienehre aufrechtzuerhalten. Nun auch hier gilt uns die Warnung, dass wir nicht nachlässig und lau im Glauben werden. Ja, wir haben diese Verfolgung hier in Deutschland nicht, in dieser Art und Weise. Und trotzdem passen wir auf, dass wir nicht nachlässig werden. Ja, umso schneller erliegen wir den Verführungen und beten wir für unsere verfolgten Glaubensgeschwister. Vergessen wir nicht das Gebet. Unsere Glaubensgeschwister, die müssen tatsächlich das erleiden, dass sie von ihren eigenen Familienangehörigen, von ihren Freunden gehasst werden und verfolgt werden. Und beten wir, dass sie standhaft sind und dass ihr Zeugnis Frucht bringt, dass dann diese Menschen, die sie verfolgen, sehen, trotz allem, was wir ihnen antun, halten sie fest an Christus. Und dass sie dann eben durch dieses Zeugnis selber zum Glauben kommen. Jesus sagt dann hier im Vers 18, und kein Haar wird von eurem Haupt verloren gehen. Das passt irgendwie nicht dazu. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Und wir müssen es als rhetorische Aussage verstehen. Natürlich werden Christen Haare verlieren. Ich habe das selbst in meinem eigenen Leben erfahren. Und Jesus sagt sogar vorher, ja, Christen werden umgebracht. Er hat es eindeutig gesagt. Und jetzt sagt er, dass sie werden kein Haar verlieren. Was meint er? Trotz der Verfolgung, trotz Not und Hass und Leid, bis hin zum Tod, trotz diesen Dingen werden Christen sicher in Gottes Hand sein. Er wird sie durch all das Leid hindurch zu seinem guten Ziel, zum ewigen Leben führen. Christus hat den Sieg am Kreuz errungen. Er hat den Sieg über Tod, den Sieg über die Sünde, den Sieg über den Teufel mit all seinen Dämonen, mit all diesen Kräften, die uns versuchen, von Gott wegzureißen, die uns versuchen, von ihm zu trennen, die uns versuchen zu verführen oder die uns verfolgen. Christus hat den Sieg über diese Mächte schon errungen. Christus ist für unsere Schuld gestorben. Und das Leid, was Christus auf sich genommen hat, Dieses Leid war nicht umsonst. Es ist auch nicht aus Versehen passiert, sondern das ist unsere Erlösung. Und Christus ist danach auferstanden. Daran sehen wir, er hat den Sieg tatsächlich errungen. Und wer zu ihm gehört, der gehört zur Siegerseite. Der ist gerettet, der hat das ewige Leben. Und keiner kann es ihm nehmen, auch wenn er Leid im Leben erfährt. Ja, wir können sehen, das Leid, was Christus erfahren hat, das hat einen Sinn gemacht. Und das Leid, was wir erfahren, das macht auch Sinn. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer verstehen. Und weil das alles so ist, weil wir auf Jesu Verheißung, auf seine Macht, auch auf seine Macht über seine Feinde uns verlassen können, deshalb fordert uns Christus hier auf, standhaft zu sein. Ja, Vers 19, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung steht es ein bisschen anders. Seid standhaft doch und ihr werdet euer Leben gewinnen. Nun, auch dieser Vers könnte erstmal missverstanden werden, sodass es am Ende dann doch auf unsere Stärke ankommt. Herr Christus hat euch das alles geschenkt, aber jetzt seid standhaft, sonst werdet ihr nicht das Leben gewinnen. Und es ist ja auch erstmal so, dass er uns auffordert, mit aller Kraft und mit ganzem Herzen ihm zu folgen. Und gerade in schwierigen Situationen treu zu ihm zu stehen. Aber nur der kann unter Druck und Gefahr treu zu Jesus stehen, welcher wahren Glauben hat. Welcher wirklich mit Christus und mit seinem Wort erfüllt ist. Das wird an vielen anderen Stellen deutlich. Wenn Christus dir nicht sein Wort gibt, wenn er dir nicht Erkenntnis schenkt, wenn er nicht dir beisteht, dann wirst du keinen Bestand haben. Aber wenn er dir sein Wort und Glauben schenkt und wenn er bei dir ist und dich bewahrt, dann heißt das nicht, dass du keine Verantwortung mehr hast. Sondern im Gegenteil, weil Christus dich reich beschenkt hat, weil Christus dir sein Wort gegeben hat, hast du umso größere Verantwortung, an ihm festzuhalten. Dieses Wort auszulegen, dieses Wort zu verkünden. Bevor Jesus jetzt auf das Ende kommt, auf seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, erwähnt er nochmal die Zerstörung Jerusalems und damit die Zerstörung des Tempels und was das Zeichen dafür sein wird. Das ist der nächste Punkt, die Zerstörung Jerusalems. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass er mit dieser Verheißung die Zerstörung im Jahr 70 durch die Römer meint. Und die Zeichen dafür werden sehr offensichtlich sein. Das werden keine kryptischen Zeichen sein, sondern es wird sehr offensichtlich sein, Vers 20, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Nun, normalerweise flüchtete man sich, wenn eine Invasion hereinbrach über das Land, man flüchtete sich wohin? In die befestigten Städte. Und Jesus sagt jetzt hier, flieht nicht in die Stadt, denn diese Stadt wird euch keinen Schutz mehr bieten können. Diese Stadt wird zerstört werden. Josephus, ein berühmter jüdischer Geschichtsschreiber, der hat dann ein ganzes Buch über diesen Krieg geschrieben und er beschreibt, wie tatsächlich Millionen von Juden getötet wurden, Zehntausende gefangen genommen wurden und dann beschreibt er, welche Gräuel alle in dieser belagerten Stadt stattfanden, die so langsam Schritt für Schritt ausgehungert wurde. Aber diese Zerstörung wird noch nicht das Ende sein. Sondern, so wie es Jesus ja wie es schon gesagt hatte, es wird ein Bild für das Ende sein. Ja, so wie die Menschen diesem Gericht über diese Stadt nicht entfliehen konnten. Und so wie das Gericht schrecklich war, genauso wird es am Ende sein. Und dass es tatsächlich ein Bild, eine Vorschattung für das letzte Gericht ist, dieses Gericht über die Stadt Jerusalem, das wird an den Ähnlichkeiten der Beschreibung dieses Endes deutlich. Also so wie Jesus das hier beschreibt, so wird an anderen Stellen, auch im Lukas-Evangelium, das Ende, das letzte Gericht beschrieben. Und hier erkennen wir ja, das sind dieselben Worte, das sind dieselben Wendungen. Hier geht es um dieselbe Sache. Das eine ist die Vorstellung, das andere ist dann die Erfüllung. Und Das gibt uns jetzt wiederum den Hinweis darüber, warum das überhaupt hier drin steht, warum das überhaupt so wichtig ist für uns heute. Warum ist die Zerstörung Israels, die Zerstörung Jerusalems vor 2000 Jahren wichtig für uns heute? Nun, wenn es eine Vorschattung war, dann können wir nachfragen, ja gut, warum wurde denn Jerusalem zerstört? Warum kommt denn das Gericht über die Menschen? Diese Frage steckt hier drin, diese Frage wird hier beantwortet. Und diese Frage ist wichtig, dass wir sie beantworten, dass wir auch den Menschen das sagen. Warum kommt das Gericht? Und das Gericht kommt wegen der Untreue, wegen dem Ungehorsam gegenüber Gott. Das wird jetzt wieder deutlich durch die Parallelen in den alttestamentlichen Propheten mit dieser Stelle. Ja, das, was Jesus hier über die Zerstörung Jerusalems sagt, das sind verschiedene Worte, Wendungen, die auch die alttestamentlichen Propheten schon gebraucht haben. Zum Beispiel Jeremia. Jeremia, Kapitel 7. Lest dieses Kapitel zu Hause nochmal nach. Jeremia, Kapitel 7, die berühmte Tempelrede von Jeremia. Wo Jeremia sagt, diese Stadt und dieser Tempel wird zerstört werden. Und wisst ihr warum? Weil ihr den Tempel selbst zum Götzen gemacht habt. Ihr betet hier nicht mehr Gott an, sondern ihr betet den Tempel und alles, was darum ist, an. Und ihr seid sogar so weit gegangen, dass ihr in den Tempel Gottes eure eigenen Götzenbilder hineingestellt habt. Es geht euch nicht um Gott, sondern es geht euch nur um euch selbst, um eure eigene Ehre. Und genau das war das Problem in den Tagen Jesus, von Jesus. Der Tempel ist wieder zu einem Götzen geworden. Muss man sich mal vorstellen. Das Gebäude, was dafür da war, Gott anzubeten, wurde selbst zum Götzen gemacht. Uns geht es nicht mehr um Gott, uns geht es um den Tempel. Und wie wurde das deutlich? Ja, der Tempel wurde dazu gebraucht, der Gottesdienst, der Opferdienst, um sich zu bereichern, um seine Stellung auszubauen. Nicht umsonst ist Jesus, ich habe das heute nochmal lesen lassen, zuallererst in den Tempel gegangen und hat dort die Händler und die Geldwechsler ausgetrieben. Um das deutlich zu machen, ihr habt aus diesem Tempel eine Räuberhöhle gemacht. Ihr benutzt diesen ganzen Gottesdienst, der dazu da ist, Gott zu verherrlichen, dafür euch zu verherrlichen. Und diese Tempelaustragung, das war der Beginn dieser ganzen Auseinandersetzung. Ja? Seht das in diesem Gesamtzusammenhang. Damit, Jesus kam nach Jerusalem, nach seiner langen Reise dorthin. Als erstes geht er in den Tempel, treibt dort die Händler und Geldwechsler aus, dann kommen die ganzen Diskussionen und jetzt kommt die letzte Rede von Jesus in diesem Kontext. Danach kommt seine Passion, danach geht es zum Kreuz. Das ist die letzte Rede und Jesus sagt, ihr habt den Tempel zum Götzen gemacht und keiner hat auf ihn gehört. Vielleicht ein paar, aber die Mehrzahl nicht, wie zu Jeremias Zeiten und deshalb wird dieses Gericht kommen und deshalb ist es auch gekommen. Also letztlich ist der Grund für das Gericht über die Stadt, was? Die Ablehnung von Jesus. Der Sohn Gottes kam, nicht nur um auf die Missstände, um auf den Missbrauch des Tempels hinzuweisen, sondern Jesus kam, um die Verheißung über die Stadt Jerusalem, die Verheißung des Tempels zu erfüllen. Ja, der Tempel war ja, hatte ja keinen Selbstzweck, sondern er sollte auf etwas hinweisen. Nämlich auf Christus, der uns wirkliche Vergebung der Sünden schenkt, der uns wirkliche Gemeinschaft mit Gott schenkt. All das, was der Tempel symbolisiert hat, ja, was man dort erspüren konnte, das hat Christus wirklich erfüllt. Und die Juden haben diesen Jesus abgelehnt und getötet. Das Gerichtswerkzeug der Zerstörung werden die Heiden sein und wir wissen es aus der Geschichte, es war das Volk der Römer. Oder es waren die Römer, bestehend aus vielen Völkern. Aber hier kommt nochmal eine interessante Erweiterung. Jerusalem soll von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und was meint Jesus damit? Und das ist nochmal ein neuer Punkt in Jesu Antwort. Die Zeit der Heiden. Und wie zu erwarten, gibt es zu diesem kleinen Vers, zu dieser kleinen Wendung sehr, sehr viele Erklärungen. Ja, also ich habe mir im Vorfeld der Predigt vielleicht 6, 7 angeschaut und ich erspare euch das jetzt und ich habe es mir erspart, euch das alles zu präsentieren, sondern ich möchte euch jetzt nur die Erklärung weitergeben, die mir scheint die sinnvollste zu sein. Ich denke, hier wird angedeutet, dass nun eine Zeit beginnt, in der die Heiden die maßgebliche Rolle spielen werden. Es ist die Zeit, in der das Evangelium in der ganzen Welt verkündet wird und so die Nationen der Erde von Gottes Gnade in Christus erfahren werden und so die Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen zu Gott umkehren können. Und in dieser Zeit wird das Volk Israel eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, sie werden sogar von den anderen Nationen unterdrückt werden. Und genau so, wie komme ich auf diese Deutung, nun genau so ist es passiert. Bis heute. Ob das irdische Volk Israel dann nochmal eine besondere Rolle am Ende der Zeit spielen wird, in der Art, wie es auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Römer 11 angedeutet wird, dass sich am Ende der Zeit nochmal sehr viele vom Volk der Juden bekehren werden. Das bleibt hier an dieser Stelle offen. Aber diese zeitliche Einschränkung des Zertretens durch die Heiden, die könnte dafür eine Andeutung sein. Was durch diesen Zusammenhang aber recht gut erkennbar wird, ist Folgendes: Wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist, dann kommt das Ende, dann kommt das Gericht, dann kommt der Menschensohn wieder. Also das kommt hier direkt im Anschluss, ja? Bis die Zeit der Heiden erfüllt ist und dann beginnt Jesus von seiner Wiederkunft zu reden. Und das ist der letzte Punkt, die Wiederkunft des Menschensohnes. Und diese Wiederkunft wird von kosmischen Zeichen begleitet sein. Die Welt wird aus den Fugen geraten. Und die Menschen werden daraufhin in schreckliche und panische Furcht geraten. Ja, dort steht sogar, sie werden vergehen vor Furcht. Man könnte das auch übersetzen, sie werden ohnmächtig, sie werden wie tot sein vor Furcht. Die Menschen werden angesichts der Wiederkunft Christi, wenn die Welt zergehen wird, zu nichts mehr fähig sein. Sie werden wie gelähmt sein. Und dann wird Christus wiederkommen auf eine Weise, wie es schon der Prophet Daniel verheißen hat. Und ich möchte da 2 Verse nochmal lesen, Daniel 7, 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Christus wird in einer Wolke wiederkommen. Das ist nicht so, weil das schön aussieht oder irgendwas da sein muss. Und das hat natürlich eine Bedeutung. Diese Wolke ist das Zeichen für Gottes himmlische Majestät, für seine Herrlichkeit. Und es wird dadurch deutlich werden, dass Christus diese göttliche Majestät innehat. Und es wird dann noch etwas deutlich, genauso wie es in Daniel 7 beschrieben ist. Dieser Menschensohn, dieser himmlische, majestätische König, der wird nicht ein Reich haben, wie es die Reiche dieser Welt sind. Sondern er wird ein Reich haben, er wird Macht haben, er wird Herrlichkeit haben, die überirdisch ist, die ihm von Gott gegeben ist. All die Reiche dieser Welt, die Daniel anhand dieser Tiere oder anhand eines Standbildes beschreibt, die werden dann vergehen, die werden dann zerstört werden, wenn Christus wiederkommt. Und sein Reich wird dann ein ewiges Reich sein. Die Ungläubigen werden vor Furcht vergehen, wenn das geschehen wird. Und was wird mit den Gläubigen passieren? Jesus sagt ihnen, wie sie reagieren sollen. Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nach all der Verfolgung, Verspottung, Verhöhnung, nach dem Leid, was ihr erfahren habt, werdet ihr nun vor der Welt gerechtfertigt und gerettet werden. Herr, die Gläubigen werden nicht vor Furcht vergehen, sondern sie werden hoffnungsvoll ihre Häupter erheben voller Freude. Und jetzt stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, diese Welt gerät ins Wanken. Erdbeben und alles Mögliche wird geschehen. Und alle Menschen werden panisch. Sie werden sich verkriechen. Und dann werden die Gläubigen in diesem Chaos ihre Häupter erheben, weil sie wissen, dass sich ihre Erlösung naht. Unvorstellbar. Aber wenn man zu Christus gehört, dann kann man freudig dieser Sache entgegenblicken. Christus fügt jetzt hier einige Anwendungen selber an und die wollen wir uns das nächste Mal ansehen. Und ich möchte heute abschließen mit 5 Punkten, die uns hier ja schon deutlich machen können sollen, wie wir diesen Text anwenden, was das uns zu sagen hat. 5 Punkte, das ist sehr kurz. Erstens, Christus wird wiederkommen auf eine Weise, dass es alle Menschen sehen werden. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass Christus das deutlich gemacht hat. Immer wenn Christus über seine Wiederkunft spricht, es wird so sein, dass es alle Menschen sehen werden. Es wird keine geheime Ankunft Christi geben, keine geheime Vorentrückung oder was es alles da an Theologien und Ideen gibt. Wenn Christus wiederkommt, dann werden es alle sehen und dann bedeutet das das Ende dieser Welt, das Gericht über die Gläubigen und die Erlösung der Gläubigen. Das Gericht über die Ungläubigen und die Erlösung der Gläubigen. Zweitens, die Zeit bis zur Wiederkunft Christi ist eine sehr schwierige Zeit für seine Nachfolger. Sie werden viel Leid erfahren, von Verfolgung, Trennung in der Familie bis zum Märtyrertod. Und das alles wird nicht aus Versehen passieren, sondern weil Gott es so will. Jesus hat es uns prophezeit. Wir brauchen darüber nicht erschrecken. Wir brauchen nicht an Gottes Macht zweifeln. Wir brauchen nicht an Jesu Sieg zweifeln. Das geschieht, weil Gott es so will. Das ist Gottes Plan. Drittens, das Leid, welches Christen erfahren, wird ihnen Gelegenheit zum Zeugnis für das Evangelium geben. Sie werden leiden, aber sie werden es um des Namens Jesu Christi willen tun. Und dieses Leid wird darum Christus verherrlichen. Und wenn Christus verherrlicht wird, dann bedeutet das Segen für uns. Und deshalb sagt uns Paulus, freut euch im Leid. Er schreibt den Philippern, die sich so Sorgen machen, die so selbstverfolgt sind, die sich Sorgen um Paulus machen, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Denn hier wird Christus verherrlicht. Hier wird das Reich Gottes gebaut. Viertens, Christus ist in dieser ganzen Zeit bei uns und steht uns bei. Und er wird uns im Glauben zum ewigen Leben bewahren. Herr Christus wird sogar durch uns sprechen. Er wird uns die richtigen Worte zur rechten Zeit geben. Und fünftens, wir dürfen auf seine Worte vertrauen. Wir dürfen und sollen hoffnungsvoll auf sein Kommen warten. Warum? Weil sich schon ein großer Teil seiner Prophezeiung hier in diesem Kapitel zum Beispiel erfüllt hat. Genau wie Jesus es prophezeit hat, ist es eingetreten. Jerusalem wurde zerstört. Und viele Dinge mehr sind genau so eingetreten. Und deshalb dürfen wir wissen, auch der Rest wird genauso eintreten, wie Jesus es gesagt hat. Und darum sollen wir treu zu ihm stehen. Wegen all diesen Dingen sollen wir treu zu ihm stehen. Sollen wir an seinem Wort festhalten. Die Zeit bis zur Wiederkunft Christi wird oftmals schwierig. Aber sie ist auch eine Zeit voller Gnade. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie ist eine Zeit voller Gnade. Eine Zeit, in der wir das Handeln Gottes erleben dürfen. Eine Zeit, an der wir selber Teil der Erfüllung der Verheißung werden. Eine Zeit, in der das Reich Gottes wächst. Da Jesus spricht davon, wie ein Sauerteig. Es breitet sich aus, wie ein Senfkorn, was zu einer großen Pflanze wird. Wir leben in einer Zeit, in der das Evangelium vom Sieg Christi über Sünde, Tod und Teufel in der ganzen Welt verkündet wird und in der Menschen zum Glauben kommen. Es ist eine Zeit, in der sich Evangelisation definitiv lohnt. Christus sagt, das ist die Zeit der Heiden, das ist die Zeit, wo ich die Menschen aus all diesen Völkern zu mir rufen werde. Christus sagt uns, und damit schließe ich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, haltet alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir wollen jetzt darauf antworten mit einem Adventslied. Advent ist ja nicht nur das Gedenken an das erste Kommen Jesu, sondern vor allen Dingen diese Erwartung an das zweite Kommen.